wolltest mir was sagen.
Ich mach das aber nicht jetzt.
Machst du das nicht?
Ich mach das nicht.
Also, was ich sagen wollte, ist, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des glamourösen Podcasts.
Des glamourösen Podcasts, der heute einen speziellen Tag
feiert.
Ich dachte, du sagst Namen hat oder so.
Heute hat er einen speziellen Namen. Heute ist es ein Shark Tale Podcast. Und wir reden über alle Dinge
Shark Tale. Über alle Teile Shark Tale.
Über alle Dinge Will Smith in Shark Tale. So, warum mögen wir Shark Tale so sehr?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Poison Apple, der Hashtag nicht Shark Tale Shrek Podcast.
Das werden wir noch bald ändern, aber heute nicht. Heute geht's aber um alle Dinge nicht Shark, sondern
wenn Shrek.
Du Shark nimmst und ein bisschen die Buchstaben umplatzierst, dann kommt Shark raus. Wenn du A durch E austauschst, kommt Shrek raus. Oh. Und das ist nicht grundlos so.
Philosoph, weil Shrek war mal ein Fisch.
Ja, und den behandeln wir heute. Junge, ich glaube, der chaotischste, wir toppen wirklich jedes fucking Mal unsere chaotischen Intros. Nee, aber genau, The Poison Apple, dein zweiter Shrek-Podcast ist...
Wird 25.
Er wird 25, besser gesagt, er wird nicht 25, sondern unser Podcast wird 25 Folgen lang.
Das klingt so, als ob wir nach dieser Folge aufhören einfach.
Nee, warum? Nein, heute haben wir unser erstes Jubiläum, haben wir gesagt, haben wir festgelegt. Obwohl, ich weiß nicht, Jubiläum, wir hätten ja auch nach Folge 10 oder so Jubiläum feiern können.
Also, um es nochmal down zu breaken, das ist ja für alle Leute.
Für mich müssen wir endlich checken, was wir überhaupt sagen.
Ja, vielleicht gibt es manche Leute, die, also es wird niemanden geben, der das einfach so auf Loop laufen lässt. Aber vielleicht für die Leute, die drauf geklickt haben, ohne irgendwie den Titel zu lesen, das hier ist die 25. Folge von dem einzig wahren, legendären
Trash-Podcast,
The Poison Apple. Das ist unsere 25. Folge.
Das ist Folge 25, das ist wahr. Und wir dachten uns, jo, Special-Nummer, Special-Folge. Das heißt, wir müssen die Folge irgendwie special machen. Wir müssen
aber Special-Dinge
reden. Ich glaube, dass Leute mehr erwarten würden als das, was wir delivern jetzt.
Das ist ihr Problem.
Arbeitet an eurem Expectation-Management.
Oder vielleicht ist es genau das, was sie erwarten, wer weiß.
Vielleicht haben sie seit Folge 1 darauf gewartet.
Also sag mal, was erwartet ihr? Wir hören mal kurz rein.
Was wartet ihr?
Oh mein Gott.
Ich sag, wir sagen da sogar drin, weil das ist...
Jetzt musst du aber die Nachricht vorlesen, die reingekommen ist. Vielleicht hat da jetzt gerade jemand geschrieben, was ihr erwartet.
Das kann ich nicht, aber...
Okay.
Was ich kann ist...
Kannst du nicht lesen?
Ich kann nicht lesen, nein, sowas habe ich nicht gelernt. Was tut mir heute? Was ist der besondere Topic, was wir heute in Angriff nehmen?
Also, vielleicht, man kann es sich ein bisschen so zusammenrechnen, wenn man lustig ist, ein bisschen den inneren Daniel Jung aktivieren. Wir haben schon eine Analyse gemacht von Shrek 4. Wir haben eine Analyse gemacht von Shrek 3. Wir haben eine Analyse gemacht von Puss in Boots 1 und 2. Und wenn es einen Shrek-Teil gibt, der würdig ist, in einer Jubiläumsfolge ganz gründlich unter die Lupe von Detektiv Tudor genommen zu werden, dann ist es
Seitenmaschine.
Junge, ich schwöre, ich wusste, dass du Shark Tale sagst.
Shrek 2.
Der beste Shrek-Teil.
Der beste Shrek-Teil, eine der besten Fortsetzungen von allgemein im ganzen Film. Punkt. Experience. Ein von so gut wie allen sehr hoch geachteter, verehrter Film. Und dieser Film erhält und die Ehre, in der Jubiläumsfolge besprochen zu werden. Oder besser gesagt, Folgen, denn wir haben uns vorgenommen, wenn alles nach Plan läuft und wir uns nicht spontan umentscheiden, da es ja so ein Special Anlass ist und da es so ein Special Film ist, diesen Film in 2 Folgen zu behandeln.
Weil es ist Shrek 2.
Weil das ist einfach Shrek 2. Genau, stimmt, es ist einfach Shrek 2. Und wie wir das in Teil 2 approachen von unserem Shrek 2 Discussion, das werden wir noch schauen, werdet ihr noch sehen. Heute machen wir so einen entspannten, allgemein, aber trotz dessen Deep Dive in eine Banger-Fortsetzung, die uns alle stark geprägt hat.
Wer ist alle?
Wir beide, sonst niemand.
Okay, ja, valid.
Genau, und es hat sich auch gut ergeben, denn witzigerweise, ist einfach so passiert, dass wir Shrek-Filme rückwärts behandeln. Wir sind Teil 4 angefangen, Teil 3 weitergegangen, jetzt sind wir bei Teil 2 und wir werden irgendwann Teil 1 safe behandeln. Bei Folge 50 kommen wir zu Teil 1.
Und dann ist schon Shrek 5 draußen, da können wir wieder von vorne
anfangen. Das heißt, Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch so dazu sagen soll.
Ich muss aber noch was dazu sagen.
Sag was dazu.
Der aufmerksame Zuhörer, ich weiß nicht, ob wir aufmerksame Zuhörer haben, also nicht keinen Hate, aber ich weiß nicht, ob es Zuhörer gibt, die so desperate sind, diesen Podcast zu hören, dass sie sich auch aufmerksame Zuschauer nennen können. Aber für die Leute, die die letzte Folge gehört haben, wir haben ja eine neue Rubrik established.
Ah,
und
ja.
Zwar, willst du sie nochmal sagen, wie sie heißt?
Das ist gerade wirklich eine Herausforderung. Sie heißt
Maria.
FTFT. Ausgeschrieben Fairy Tales. Fairy Tales.
Fairy Tales, Fairy Tales.
Der was tun?
In der wir jede Folge ein neues Märchen behandeln. Also downbreaken, mal ein bisschen reinschnuppern. Nicht lange, nicht über die ganze Folge. Ja, beim letzten Mal war das über die ganze Folge. Das war aber auch Premiere. Aber uns quasi jede Folge einem neuen Märchen widmen. Beim letzten Mal war Rotkäppchen dran. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der jetzt desperate ist, der gesagt hat, ey,
das war so geil.
Ist so geil, ich hätte Bock, jetzt heute ein nächstes Märchen zu hören. Den müssen wir erst noch mal, ich weiß, ich würde nicht enttäuschend sagen, aber dadurch, dass wir heute eine Jubiläumsfolge haben, wollen wir die komplett Shrek 2 widmen und überspringen quasi für diese Folge heute die Rubrik Fairy Tales, Fairy Tales und machen damit dann in der nächsten Folge weiter. Genau, so viel erstmal. Dazu. Sollen wir schon anteasern, um welches Märchen es gehen wird nächste Folge?
Ich weiß gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass wir schon was geplant haben.
Doch.
In Bezug darauf. Dann drop ein Knowledge, von dem ich nichts weiß.
Die drei kleinen Schweinchen.
Also mit anteasern meinst du einfach straight up sagen, welches Märchen wir behandeln in der nächsten
Folge. Achso, ja, wir können es auch, ich kann es auch rauspiepen.
Ihr habt gerade ein Piepen gehört. Womöglich. Dann ist es das, was wir behandeln werden in der nächsten Installation von FTFT.
Ja, ich muss nur gerade mich nochmal proof checken.
Ob es der richtige Name ist?
Ja, Ärchen.
So, in der Zeit berichte ich über die Wetterlage. Es ist tatsächlich ein bisschen kühler geworden, weil die letzten paar Wochen,
doch,
Zuhörer haben es ja mitbekommen, es war ziemlich warm.
Was? Bist du sicher? Es ist das Valid-Name. Ich habe gedacht, vielleicht hat das irgendein exotischen anderen Namen, Tres Piccolos, irgendwie sowas.
Okay, ja,
Shrek 2.
Die drei Schweinchen kommen auch in dem Film Shrek 2 vor, den wir heute behandeln. Also, Shrek 2, eine der besten Teil 2, die es überhaupt gibt. Animationsfilme und Live-Action-Filme mit einbegriffen. Vielleicht der beste Teil in der ganzen Shrek-Reihe. Ich weiß nicht, ob wir diese Diskussion auf unsere zukünftige irgendwann mal Shrek 1-Discussion verschieben wollen. Aber was würdest du so spontan Bauchgefühl sagen? Shrek 1 oder Shrek 2? Was findest du besser?
Shrek 2.
Ja?
Also, ich finde, das ist, kann man nicht. Ich sage, man kann die Shrek-Teile untereinander vergleichen, aber alle ausgenommen Shrek 1, weil das ist ja der Ursprung so. Du kannst ja nicht das Hähnchen mit dem Ei vergleichen. Weißt du?
Ich glaube schon. Kannst du machen.
Weiß ich nicht, ob du das machen kannst.
Findest du? Ja, okay. Aber
du weißt, dass sich ein schwarzes Loch dann auftut, ne? Wenn du sagen würdest, okay, ich finde Shrek 2 besser als Shrek 1, aber Shrek 1 ist der Ursprung von Shrek 2, dann tut sich ein schwarzes Loch auf und alle Shrek-Teile verschwinden.
Willst du sagen, du kannst keine Teile 2 mit Teil 1 vergleichen, oder was? Du kannst keine Sequels mit dem ersten Teil vergleichen? Bruder, kannst du nicht Garfield 2 A Tale of Two Kittens mit Garfield 1 vergleichen?
Garfield 1 kam doch dann in dieser Transformer vorbei, oder?
Diese Optimus Prime.
Ich weiß nicht, ich finde es aber halt schwierig, weil, also, ja, ich finde es halt deshalb schwierig, weil in dem Teil 1 wird ja die ganze Story established und da wird es erzählt und alles aufgebaut. Und Teil 2, also egal von welchen Movies, ist ja, muss nicht immer so sein, aber meistens in einer Trilogie oder so, knüpft es ja dann daran an. Und natürlich kann man dann sagen, okay, ich finde die Story in Teil 2 besser als im ersten Teil, aber ich finde, Teil 1 hat sehr oft einfach nicht das ausreichende so Potenzial, der beste Teil zu sein, weil es eben diese Aufgabe hat, diese ganze Story und die ganze Welt, in der das stattfindet, das ganze Universe zu establishen.
Ich sehe, was du meinst. Ich glaube, ich würde so halb so stimmen. Ich glaube, es trifft auf manche Reihenfortsetzungen mehr zu als auf andere, weil ich musste direkt, als du das erklärt hast, an ganz aus dem
Nichts. Ey, an Chipmunks.
Das, oh Junge, das hast du mir vorweggenommen. Nee, eigentlich an Dune denken. Und da würde ich dich checken, dass du sagst, kann man nicht gleich
Dune mit Shrek.
Ich sag mal lieber Vergleich. Nein, weil da würde ich checken, was du meinst, weil da ist es genau der Fall, den du beschrieben hast für mich, wo Teil 1 ohne Teil 2, also funktioniert, aber du kannst die schwierig vergleichen in dem Sinne, weil da wirklich Teil 1 größtenteils aufbauen Worldbuilding
ist. Aber da muss ich aber einmal einhaken, weil da ist der, ich finde, der Unterschied zu einer Trilogie wie bei Dune, gerade bei 1 und 2, zu einer Art von mehrteiliger Filmserie wie Shrek ist, dass bei Dune es ja wirklich so ist, dass Teil 1 Cut-Off und Teil 2 Anfang, es geht, die Handlung geht instant weiter. Also es ist nicht so, dass dazwischen Zeit vergeht. So, deswegen finde ich, ist es da schwieriger, das direkt damit zu vergleichen wie bei Shrek, wo es gibt einen Teil 1, da gibt es eine Handlung, die ist abgeschlossen und dann gibt es einen Fortsetzungsteil, spielt im selben Universe, es ist Zeit dazwischen vergangen, aber es ist Zeit dazwischen vergangen, Punkt. Deswegen ist es, finde ich, nochmal was anderes, als es mit Dune zu vergleichen.
Aber das ist genau ein Punkt, weil ich meine, dadurch kann man Shrek 1 und 2 eigentlich besser oder einfacher vergleichen, weil es ja nicht so aneinander stark gebundene Geschichten sind, sondern die sind schon, Shrek 1 erzählt trotzdem eine abgekapselte Story im Vergleich zu Shrek 2. Und Shrek 1 ist zwar, obviously, im Vergleich zu Shrek 2, mehr so entspannt, minimalistisch. Das ist gefühlt so ein Road-Movie, ja, im Märchenwelt-Type-Shit. Aber das ist genau mein Point mit dem Dune-Vergleich gewesen. Weil Dune 1 und 2 sind ja quasi aneinander gebunden. Und Dune 1 ist so ein Worldbuilding, während Dune 2 eigentlich mehr so dynamische Handlung ist.
Stil.
Und bei Shrek, meiner Meinung nach, kann man eigentlich einfach einen Vergleich ziehen zwischen beiden Teilen, einen Qualitätsvergleich, weil, wie gesagt, die beiden Filme, finde ich, durchaus eigenständige Geschichten erzählen. Weil, wie du gesagt hast, da gibt es ja einen Timejump dazwischen und die erzählen ja an sich keinen kontinuierlichen Story, sondern verschiedene Storylines innerhalb einer Welt.
Ja.
Deswegen. Aber ja, ich check aber, was du meinst mit deinem Point.
Was unser Ausgang?
Weiß gar nicht.
Shrek 2 ist der beste Movie, das hatten wir gesagt.
Ja, das war meine Frage an dich, weil ich hätte schon gesagt, das wäre für mich nicht so kontrovers, wenn jemand sagen würde, Shrek 1 ist eigentlich mein Favorite. Weil Shrek 1 hat für mich so ein, wie du meinst, hat so ein special feeling. Er fühlt sich für mich so mehr wie so ein cozy Film an.
Ja.
Im Sinne von, weil, ja, es ist so ein, es geht so um zwei Broskis. Und eine Frau, die auf so einen Trip durch die Wälder und durch die Märchenwälder gehen. Und sie werden von einem kleinwüchsigen Bösewicht gejagt, so mäßig. Und deswegen ist es mehr so ein Feel-Good-Movie. Und ich checke, wenn man so allgemein das Gefühl bevorzugen würde, den der erste Teil vermittelt, vielleicht zum zweiten Teil. Aber meine Meinung.
Weil gut, ich checke, was du meinst, ja.
Genau, und deswegen, wenn jemand sagen würde, jo, ich mag eigentlich Shrek 1 am meisten, weil genau diese Dinge, die ich gesagt habe, würde ich checken. Aber ich würde auch sagen, Shrek 2 ist mein Favorite. Jetzt die Frage, wie wollen wir diesmal so rangehen? Ich hätte gesagt, wir müssen nicht so akribisch die ganze Story durchgehen, nee, weil jeder kennt Shrek 2. Das ist quasi Teil der DNA von der Gesellschaft.
Ja.
Und wenn die Leute Shrek Podcast hören, dann sowieso. Soll ich ganz groben Knowledge droppen in Bezug auf Behind-the-Scenes-Shit?
Ja, sagst du unnecessary.
Nö, kannst kurz droppen. Ich kann ganz grob, ich gehe nicht so krass ins Detail, aber es gibt ein paar durchaus interessante Momente. Soll ich das einfach mal durchstarten damit?
Lass mal fallen.
Also, was interessant zum Beispiel wäre in Bezug auf die Entstehung von Shrek 2 ist, dass die hat angefangen, bevor der erste Film überhaupt vollendet wurde. Und ich glaube, das ist sogar recht oft bei Animationsfilm-Franchises der Fall, dass, ich glaube, wir hatten das bei unserer Teil 3 oder 4 Besprechung schon festgestellt, dass entweder Teil 3 oder Teil 4 quasi der Development hat angefangen, bevor der jeweilige vorherige Teil vollendet wurde. Ich glaube, es hängt damit zusammen, weil es halt obviously viel Zeit in Anspruch nimmt,
ja, an
einem Animationsfilm zu arbeiten. Deswegen, ja, wahrscheinlich sind die Macher davon ausgegangen, dass Teil 1 auf jeden Fall ein Erfolg wird. Und das heißt ja, die Entstehung hat parallel oder bevor Shrek 1 vollendet wurde, angefangen. Und das Studio hat sich auch vorgenommen, oder beziehungsweise hat mehr menschliche Charaktere hinzugefügt in Teil 2 als in Teil 1.
Welches Studio? Ghibli?
Studio Ghibli. Mhm. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ja, auf jeden Fall, weil wir haben ja mit Teil 1, ohne viel vorwegzunehmen, eine große neue Location unlocked für uns entdeckt.
Ja.
Wo sehr viele Menschen im Vergleich zu Teil 1 auftreten, weil Teil 1 spielt ja größtenteils wirklich, wie wir schon vorhin gesagt haben, nur in Wäldern, in Nature mit diesen drei Hauptcharakteren.
Aber es gibt schon auch Menschen.
Gibt es Menschen durchaus, aber in Teil 2 mehr.
Ja, das ist auf jeden Fall, klar.
Es gab auch auf jeden Fall Änderungen in Bezug auf die Story von Shrek 2, weil ursprünglich die Drehbuchautoren von Shrek 1 hatten eine andere Vision als die Produzenten. Die Drehbuchautoren von Shrek 1 wollten mehr eine Story schreiben, die in die Richtung von einem traditionellen Märchen geht,
Wie
auch immer man das interpretieren möchte. Die Produzenten waren anscheinend, hatten andere Vision und die Drehbuchautoren wurden ersetzt von dem Regisseur von Shrek 1, der auch Shrek 2 dann am Ende directed hat, in Kollaboration mit anderen Regisseuren. Mhm. Aber er hat ebenfalls das Drehbuch geschrieben und ich guck mal, ob er alleine... Es gab mehrere Drehbuchautoren, die beteiligt waren in Shrek 2, aber er war vielleicht der Hauptdrehbuchautor.
Ja.
Und er hat sich inspirieren lassen von einem, das ist, kommt vielleicht für viele als keine große Überraschung, aber es gibt eine Komödie aus dem Jahr 1967, die heißt auf Deutsch Rate mal, wer zu Abendessen kommt, glaube ich. Rate mal, wer zum Essen kommt. Und das ist eine Komödie, wo es um, was ist der deutsche Begriff für Interracial Marriage?
Für was?
Interracial Marriage.
Wie meinst du der deutsche Begriff? Interkulturelle Hochzeit oder was?
Ja, der genaue Begriff dafür gefehlt. Das ist natürlich.
Ja, der genaue Begriff, ich check nicht ganz, was du meinst.
Die exakte Übersetzung wollte ich haben von Interracial Marriage. Internationale Beziehung zwischen zwei verschiedenen.
Aber Marriage ist nicht Beziehung.
Hochzeit. Nein, mir geht es um das richtige Wort für Interracial, das mir gerade gefehlt. Jedenfalls, in der Komödie geht es darum, in dem Film geht es darum, wie eine weiße Frau eine Beziehung mit einem schwarzen Mann eingeht. Hm. Und anscheinend war das die Inspiration für das Shrek 2 Drehbuch.
Ja.
Witzig, weil ich habe auch auf Letterboxd und so weiter witzige Vergleiche gesehen zwischen Shrek 2 und Get Out zum Beispiel.
Was?
Shrek 2 und Get Out, es gab da. Hast du mir das nicht selbst geschickt? Einmal dieses Meme mit, ich weiß nicht genau, was die Beschreibung war, aber das war wie so eine Liste. Und da waren Shrek 2 und Get Out in die Liste verpackt. Witzige Parallele, witziger Vergleich. Aber das war die Inspirationsquelle für das Shrek 2 Drehbuch. Also am Ende nicht mal so märchenlaster Linie, sondern eine amerikanische Komödie mit einem gewissen sozialen Kommentar dahinter. Mhm. Das war ein interessanter Aspekt. Andere Sache, die auch interesting ist, dass wir haben ja in Shrek 2 neue Figuren vorgestellt bekommen, wie obviously, der gestiefelte Kater. Und vor allem für ihn musste man neue Techniken entwickeln, wie man den animiert. Obviously wegen seinem Fell, wegen den ganzen Movements, die er macht. Aber vor allem wegen Fell und wegen Gürtel, wegen seinem Head. Anscheinend hat diese ganze Textur von den Sachen nach Techniken verlangt, die nicht existiert hatten zu der Zeit oder nicht aktiv geused wurden. Deswegen genau, wurden vor allem für gewisse Charaktere neue Animationstechniken eingeführt. Und andere Sache ist, es gab anscheinend noch eine weitere Änderung von dem Shrek 2 Drehbuch, schon unter dem Drehbuchautor, der an dem Film gearbeitet hat. Anscheinend war in dem ursprünglichen Geschichte ging es darum, dass Shrek, also anscheinend wurde ihm in der ersten Version ein Thron vorgeschlagen, also dass sie in Shrek 3 schon ein bisschen der Story hatten. Und der hat es quasi abgelehnt. Und das hat zu Wahlen zu Märchenwahlen geführt quasi. Und als Wahlkandidaten haben sich anscheinend Pinocchio und Gingy vorgeschlagen. Und während Pinocchios Kampagne legit war, hat Gingy eine Smear-Kampagne geführt. Und das war anscheinend ein Teil von einer möglichen Storyline. Aber der Andrew Adamson, heißt der Typ, hat sich anscheinend am Ende dagegen entschieden, weil die Idee einfach ein bisschen am Ende zu satirical und political war und more intellectual than emotional. Sein Zitat. Das war ein interesting Aspekt. Andere Sache, die ich auch so interesting fand, ist, Es wurde auch allgemein, der Animationsstil hat sich im Vergleich zu Teil 1 teilweise verändert. Das ist mir jetzt bei dem Rewatch nicht krass aufgefallen, aber anscheinend war die Animation in Shrek 2 ein bisschen dunkler in Bezug auf die Beleuchtung. Also muss man wirklich 1 und 2 nebeneinander stellen, das zu sehen.
Ja.
Anscheinend haben die was mit Licht geändert.
Ja, das doch.
Und interessant ist, dass die Animators, die Designer, eine der Inspirationsquellen war ein französischer Illustrator aus dem 19. Jahrhundert, Gustave Doré, oder Dor, vielleicht habe ich seinen Namen verkackt. Ich habe mir angeguckt, was er so gemacht hat. Auf jeden Fall in Bezug auf die, ja, auf die Details in der Animation. Und jetzt guck dir mal diese Engravings, diese Bilder von ihm an und überleg dir, dass das als Inspiration für die Animation von Shrek 2 benutzt wurde.
Ja, doch, sehe ich. Sehe ich aber.
Finde ich aber voll interessant.
Wir blenden die
Wir
Bilder.
blenden das ein.
Wir blenden es ein bei der Folge auf YouTube und sonst verlinken wir die aber auch in der Podcast-Beschreibung.
Ich sag vor allem in Bezug auf Menschencharaktere, also weil es ja Menschen sind, erkennt man das. Und auch so die Kleidung, die sie tragen, die Textur. Weil uns ist ja beim Rewatch auch aufgefallen, ja vor allem die Kleidung, die Outfits, die die Figuren tragen und die interessante Texture, die man da so
Ja.
drauf sieht.
Ja, interessant,
Interessant.
interesting.
Genau,
Interesting,
und
interesting.
ich meine, das ist erstmal alles. Nee, eine andere Sache, die ich noch zum Schluss erwähnen möchte, ist, dass der Film, nachdem er vollendet wurde, er wurde eine Premiere, oder besser gesagt, es gibt ja das Cannes Film Festival und er wurde ausgewählt als ein Teil der Competition von dem Cannes Film Festival. Und ich muss mir vorstellen, Cannes Film Festival, die Filme, die mal in der Competition sind, das sind so, ich sag mal so, seriöse Arthouse-Filme von Arthouse-Regisseuren. Und wenn man sich dieses Line-Up von 2004 anguckt, wo halt Shrek 2 auch dabei war, es sind Filme zum Beispiel von dem Regisseur von dem Decision to Leave, Old Boy, sein bekanntester Film, war ein Teil von diesem Line-Up, dann ein Film über 9/11, Filme über aus Korea, aus anderen Ländern und darunter ist halt auch
Das
Shrek
Shrek.
2.
Ja, okay.
Das ist eine sehr interessante Situation, sehr interessantes Time-Capsule-Geschichte, weil in den letzten Jahren habe ich das auch sehr selten bekommen, dass wirklich Animationsfilme allgemein da ausgewählt werden, geschweige denn Animationsfilme, Blockbuster-Animationsfilme von DreamWorks. Fand ich auch interessant.
Tja. Interesting, was es alles so gibt an Backstory zu Shrek 2.
Yes.
Wollen wir ein bisschen reinjumpen?
Ja, wir jumpen in Shrek 2
Den Dive rein.
komplett.
Ich habe mir beim Rewatch, also wir haben beide als Preparation, das können wir ja vielleicht schon mal sagen, für diese Folge, für dieses Jubiläum für Shrek 2, Shrek 2 nochmal gerewatcht. Und ich habe mir ein paar Notes gemacht nebenbei. Wir können ein bisschen Shrek 2 durchklappern, wenn du lustig bist.
Lass es tun.
Okay, womit fangen wir an? Sag einfach eine Zahl.
7.
Okay, ich fange trotzdem mit irgendwas an.
Stark.
Shrek hat Goldfische. Was sagst du dazu?
Ja, die sind aber verstorben leider, weil Esel auf sie nicht aufgepasst hat.
Aber es ist quasi schon ein bisschen ein Foreshadowing zu Shrek 3. Jetzt musst du gut überlegen, Freundchen.
Ich hab keine Ahnung.
Also in Shrek 3, ja, also die Goldfische von Shrek sind in Shrek 2 gestorben, weil also Esel sollte auf Shreks Crib aufpassen, während Shrek in Honeymoon war. Aber als Shrek dann zurückgekommen ist, hat Esel ja, der hat ja wieder seine Post irgendwie gecheckt, sonst noch irgendwas gemacht und seine Goldfische sind auch gestorben. Aber in Shrek 3 gibt es ja diese Scene, wo. Ah, ich bin mir aber gerade. Nee, das ist. Ah, Moment, Moment, never mind. Das ist gar nicht. Also, es kommt in Shrek 3 vor, aber es ist. Das ist eine Hallucination-Scene, die mir gerade eingefallen ist. Wo er den Albtraum hat von den Babys und da gibt es auch eine Scene, wo ein, ich glaube Felicia ist es dann sogar, wo sie ihn quasi so abspritzt mit, weil sie so einen Fisch squeezt und da kommt Wasser aus dem Mund vom Fisch geschossen in Shreks Mund.
Oh mein Gott. Ah, okay. Darauf hast du die Anspielung gemacht.
Ja.
Okay, funny, funny, funny.
Ja, also keine Ahnung, ob Shrek sich neue Fische geholt hat danach oder auch nicht. Aber es ist sowieso so ein bisschen die Frage, wie ist das mit Tieren in der Welt von Shrek?
Ich will diese Pandora-Box gar nicht öffnen, Freundchen.
Nein?
Da wollen wir damit anfangen, dann ist es...
Ja, hatten wir andere Instances? Wir hatten in diesem Film tatsächlich mehrere Instances von Haustieren. Oder zumindest noch eine Instance hatten wir.
Ja.
In Form von dem Welpen.
Mhm.
Der? Aus dem Königreich weit, weit weg. Der Welpe von den... der Fiona geschenkt wurde. I guess. In dem Palace.
Von...
ihren Eltern?
Nein, von der guten Fee, Bruder.
Echt?
Ja. Die gute Fee zaubert ja dann in dem Zimmer alles rum, beziehungsweise die böse Fee.
Ah, okay, ich meine, das ist ja auch ein Teil von dem Zauber, war, ob er dann zwischendurch aufgetaucht ist. Für mich war der Welpe die ganze Zeit schon da.
Nee, der kam dabei.
Okay, Dings. Okay, fair. Das heißt, ja, I guess Haustiere existieren in dem Universum. Und es gibt eine Unterteilung in magische Tiere, die sprechen können. Und Haustiere, die als Haustiere verwendet werden, wie wir sie auch in unserem Leben kennen.
Ja, also sind das, dann NPC-Animals.
Ja, anscheinend gibt es so die Hierarchie von Tieren im Shrek-Universum.
Das ist...
noch mäßiger Geldschmerz in unserem Universum.
Das ist crazy. Was ich mich noch gefragt habe, the one and only Reggie.
Was mit ihm?
Was macht der wohl heute?
Der hat Beruf gewechselt wahrscheinlich.
Denkst du, er hat eine krasse Musikkarriere gestartet?
Das sehe ich bei ihm irgendwie tatsächlich.
Also vielleicht nochmal, um zu elaboraten. Also Reggie ist der, oder Reginald ist der Dude, der am Anfang von Shrek 2 nach dem Posaunen-Trompeten-Chor, der vor Shreks Hütte stattfindet, ein Solo fetzt und dann aber aufs Maul kriegt mit
Enough, Reggie. Enough, Reginald. Also wie heißt der Receptionist von der guten alten Fee, wollte ich schon sagen. Hat er einen Namen?
Der Receptionist?
Ja. Aber ich sag dir ehrlich, immer wenn du Reggie erwähnst, muss ich automatisch an ihn denken und nicht erst im Nachhinein realize ich, ach so, nein, Reggie ist ja...
Nein, der heißt nicht Reggie, aber ich weiß gerade nicht, wie er...
Hat Eric? Einen Namen?
Nee, der heißt nicht Eric.
Der heißt nicht Eric, Bro. Da gibt keine Eric, kein Reggie.
Ja, aber nee, sein Name hat aber auch gar nicht gepasst. Ich glaube, irgendwas mit T, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Huh.
Irgendwas mit Jerome oder so.
Jerome heißt Jerome. Ja. Nichts mit D eigentlich.
Jerome.
Ja. Zu Jerome, ich weiß nicht, ob wir zu ihm noch kommen oder ob ich jetzt schon zu ihm was sagen kann. Oder hast du zu ihm schon Notizen, die...
Nee, sag.
Nur eine andere Sache, weil wir ja die Möglichkeit hatten, die... Also ich habe ihn vorhin auf Englisch geschaut und danach mit dir nochmal die deutsche Version gerewatcht. Mhm. Und ich finde es witzig, ich meine, sein französischer Akzent und die französischen Wörter, die er zwischendurch raushaut, die gibt es nur in der deutschen Synchro. Das heißt, das ist eine Edition von Deutschland quasi gewesen.
Yeah.
Was ich interessant finde, dass so die Entscheidung dahinter ist, weil im Englischen spricht er ganz normal, ohne French Accent.
Tja, siehst du mal, die haben Jerome zu Jérôme gemacht.
Die haben Jerome, wahrscheinlich wirklich wegen dem Namen, weil sie sich dachten, Jerome hat einen französischen Klang. Machen wir mal so ein bisschen.
Jerome, französischen Klang?
Jerome.
Ja, interesting. Ich habe aber noch etwas Interessantes. Oder hast du noch einen Point?
Du kannst ruhig raushauen.
Einen interessanten Fact. Jetzt kommen wir mal zu Numbers. Weil wir uns ja schon öfters mal gefragt haben, yo, wie weit ist weit, weit weg, eigentlich weg von Shrek-Sumpf.
Wissen wir doch mal.
Das auf jeden Fall mindestens.
Das ist aber das erste Schild, das wir gesehen haben.
Es ist das erste Schild, aber die waren ja vorher schon unterwegs.
Ja.
Also vielleicht nochmal für die Erklärung, falls man das jetzt nicht mehr im Kopf hat. Nach der Szene mit Reginald, also Shrek und Fiona werden ja eingeladen, von Fionas Eltern zum Königreich weit, weit weg zu kommen und fahren dann mit der Kutsche, über die wir gleich auch nochmal sprechen müssen, zum Königreich weit, weit weg und sind lange unterwegs. Und die kommen an mehreren Schildern vorbei, wo dann halt immer steht, wie lange oder wie weit sie noch fahren müssen. Und das erste Schild, an dem sie vorbeikommen, sagt eben, dass Königreich Far Far Away noch 700 Meilen weg ist. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, Shreks Crib ist mindestens 700 Meilen entfernt vom Königreich weit, weit weg.
Ja, Komm wieder, immer wieder auf die Geografie von zu sprechen.
Und 700 Meilen sind 1126,54 Kilometer. Das heißt ungefähr 1127 Kilometer.
Jetzt bringe ich mal ein Real-Life-Beispiel. Das ist wieder Abstand von wo bis wo?
Das werde ich kurz checken.
Check mal, schreib mal, check mal. Was wolltest du zu der Kutsche von sagen, mit der sie reisen? Wolltest du mit der Kutsche reden?
Ja, wir müssen
Zwiebelkutsche.
Es ist eine große Zwiebel, in der sie fahren. Da frage ich mich, warum, wer hat diese Zwiebel, diese Kutsche gebaut und wo gibt es so große Zwiebeln?
Du denkst ja nicht wirklich, dass es eine echte Zwiebel ist, aus der die Kutsche gebaut wurde. Ist nicht einfach eine Form, von der Zwiebel?
Ich weiß es nicht.
Denkst du wirklich, dass sie in einer Zwiebel reisen?
Also warum? Sonst check ich, wer hat sonst diese Kutsche gebaut? Wer denkt sich, ich baue eine Kutsche aus einer Zwiebel?
Ja, was soll man sich daran denken? Allgemein ist die Frage. Denkst du sonst, dass sie extra gebaut wurde für Shrek, weil er eine Zwiebel-Connection hat?
Ja, warum ist es sonst eine Zwiebelkutsche?
Ja, aber die Connection, die Shrek zu einer Zwiebel hat, ist ja an sich einfach nur ein flüchtiger Spruchkommentar, von dem eigentlich so an sich niemand was wissen konnte.
Ja, genau deswegen frage ich ja, warum gibt es dann eine Zwiebelkutsche?
Ich sag, das ist, also entweder ist es eine Reference von den Machern, eine Anspielung auf die bekannte Onion Layers Gesprächsszene, oder die haben einfach vergessen, dass es diese Szene gab und haben aus Zufall als Form der Zwiebel genommen. Warum? Weil, I guess, das cool aussieht und irgendwie zu dem Märchenvibe passt. Man hat ja auch einmal in einer anderen Szene in einem Hinterkeller im Poison Apple Knoblauch gesehen. Knoblauch wurde aufgehängt.
Yeah.
Also Knoblauch und Zwiebel sind so Märchendinger, vielleicht, maybe. Sonst hättest du mir sonst gesagt, dass es eine Zwiebel ist, die extra für Ogre gemacht wurde. Weißt du, eine Zwiebel, in der wahrscheinlich andere Leute reisen, außer Ogre, auch Menschen.
Tja, Freundchen, das ist die Frage. Ich weiß
das nicht. Das ist die Frage. Was hast du rausgefunden?
Was habe ich rausgefunden? Wie lange sind sie unterwegs? Also, wie gesagt, es ist ja 1127 Kilometer, also 700 Meilen ist Königreich Farfaraway mindestens weg. Wie gesagt, das ist das erste Schild, was uns gezeigt wird. Aber wir sehen vorher schon eine Montage, eine Einstellung, wo sie nicht mehr im Sumpf sind, sondern schon unterwegs. Das heißt, sie sind auf jeden Fall länger bzw. weiter als 700 Meilen entfernt. Und 700 Meilen bzw. 1127 Kilometer, das ist jetzt ungefähr plus minus, ist ungefähr die Strecke von Frankfurt bis nach Rom.
Hm. Okay. Also jetzt nicht mal so weit, wie ich mir vorgestellt habe.
Nicht mal so weit.
Also klar, das ist eine weite
Strecke. Bro fährt mit einer Kutsche aus Zwiebel. Ja, was so hat hinten Esel drin.
So hat man sich halt früher von Punkt A nach Punkt B bewegt.
Ja.
Mit einer Zwiebelkutsche.
Das ist verrückt.
Ich weiß nicht, hast du darauf geachtet, ob als wir in Far Far Away angekommen sind und man mehr Fahrzeuge und Menschen gesehen hat und man andere Kutschen gesehen hat und ob es auch Zwiebelkutschen sind, falls es
welche? Naja, da waren auch normale
Kutschen. Da waren normale Kutschen. Ja, das ist halt die Frage. Es kann sein, dass es so eine königliche Kutsche ist, weil das ist ja quasi die Taxi von Lillian und Harold gewesen.
Das weiß ich sogar nicht. Da bin ich mir nicht sicher. Also die Kutsche kommt auch später ja noch vor. Die kommt ja noch, die gibt es ja noch später in Shrek 4 zum Beispiel, glaube ich, steht die. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die Kutsche reappeared dann mal, aber ich weiß nicht, ob sie einen. Also dann fände ich es schon weird.
Hat man nicht die Zwiebelkutsche in dem Shrek 5 Teaser gesehen?
Die Kutsche an sich nicht, aber wir hatten gesagt, das ist ein.
Also eine Zwiebelkutsche.
Bin ich mir nicht so sicher.
Aber man sieht durch das Königreich weiter wegfahren.
Da weiß ich nicht, ob das eine Zwiebelkutsche war, aber man hat auf jeden Fall. Achso, doch, das kann sogar sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber man hat auf jeden Fall in einer Scene ein Rad von der Zwiebelkutsche bei, ich weiß nicht mehr, Esel oder Shrek zu Hause an der Wand lehnen sehen.
Ja, okay.
Genau, das heißt, Frankfurt nach Rom. Frankfurt am Main übrigens, nicht Frankfurt an der Oder.
Auch nicht Frankfurt Hahn, falls es Missverständnisse gibt.
Mhm.
Ist quasi der Abstand von Shreks Sumpf zu dem Königreich weit, weit weg.
Das ist richtig.
Bewundernswert.
Bewundernswert.
Ja, die Kutsche reist durch Wälder, ich glaube durch irgendeine Eis.
Durch Eis,
auch durch Eis, durch Easter.
Nein, überall.
Genau, das ist quasi eine Odyssee. So, was hast du noch so Schönes
an Easter? Du hast eben gesagt, wir wollen keine Pandora-Box aufmachen. Die Frage ist, ob wir trotzdem in eine Pandora-Box reinschauen wollen.
Je nachdem, was du für eine Pandora-Box mir vorschlägst.
Die Pandora-Box hat mit Klamotten zu tun.
Klamotten? Fetze ich mir gerne.
Die Frage ist, also, auch schon in Shrek 1 oder generell in auch pre-Shrek 1, Fiona verwandelt sich nachts in ein Oger. So. Und dann bei Tag wieder zurück in einen Menschen.
Okay.
In Shrek 2 verwandelt sich Shrek von einem von einem Mensch am Ende wieder zurück in ein Oger und Fiona auch von einem Menschen in ein Oger. Vorher verwandelt sich Shrek und Fiona von Oger in Mensch. So. Die Frage ist jetzt, wie ist das da mit dem Klamotten-Game? Verwandeln sich die Klamotten mit? Ja oder nein? Warum verwandeln sich die Klamotten mit? Und beziehungsweise mir ist gerade, als ich das erwähnt habe, auch aufgefallen, dass es ein Movie-Fehler, ein Filmfehler gibt in der Logic, weil Shrek verwandelt sich in einen Mensch und seine Klamotten sind ihm ja dann zu groß. Also es gibt diese Szene, wo seine Hose dann runterdroppt in der Scheune. Deswegen braucht er neue Klamotten. Fiona aber verwandelt sich über Nacht von Oger in einen Mensch. Aber ihr Kleid, sie hat danach das gleiche Kleid an. Das passt ihr einfach. Das heißt, aus irgendeinem Reason verwandeln sich ihre Klamotten mit.
Ja, ich glaube, ich weiß, was die Explanation ist. Sie können diesen Joke mit Hose runterfallen machen, bei Shrek noch machen, weil halt männliche Figur. Aber
darum ging es mir aber gar nicht.
Aber ich glaube, das ist eigentlich die Erklärung, warum sie das wahrscheinlich bei Fiona machen können. Weil so ein Witz kann aus,
Nee, aber sorry.
Halt, genau, die Szene, in der Fionas Kleider runterfällt, wird in einem Kinderfilm weniger akzeptiert als halt andersrum. Also andersrum Geschlecht.
Ja.
Weil wir in einer Gesellschaft leben, die so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist.
Ja, aber ich meine, das war jetzt gar nicht allein nur auf Shrek 2 bezogen, sondern auch in Shrek 1.
Also ja,
man muss ja, da hat es ja nichts mit Joke zu tun, sondern da ist ja das Lore, sie verwandelt sich jede Nacht in einen Oger und am Tag zurück in einen Menschen. Sie wird ja keine 365 Tage Garderobe haben, um jedes Mal ein Ogerkleid zu haben für die Nacht und dann ein Menschenkleid für den Tag.
Ich weiß, wir hatten diese Diskussion schon irgendwann mal gehabt. Ich glaube, das ist aber ganz oft so bei Geschichten und bei Filmen oder bei, was weiß ich, Erzählungen, in der es um Verwandlung geht, ist es ganz oft dieser Kleidungsaspekt, der so ein bisschen vernachlässigt wird. Zum Beispiel, ganz bekanntes Beispiel ist Bruce Banner Hulk Story. Ich glaube, da ist es auch so ein bisschen weird im Sinne von, seine Kleidung wird einfach auf einmal größer und reißt nicht komplett von ihm weg. Wobei, ich glaube, das kommt auch auf die Verfilmung und die Version an. Aber ich glaube, da war das auch so ein Punkt von wegen, jo, warum passiert denn seine Kleidung? Warum ist seine Kleidung back to normal, als er sich zurück in den Menschen verwandelt und wieder kleiner wird?
Ja, bei Harry Potter ist das auch ein Ding.
Ja.
Harry Potter, Gefangener von Azkaban.
Ja, und ich glaube, das ist auch bei vielen Horror-, Werwolf- oder was weiß ich, Geschichten auch so ähnlich. So ein Plothole, der so ein bisschen akzeptiert wird, damit man sich das Leben nicht schwieriger macht. Oder besser gesagt, damit sich die Macher das Leben nicht schwieriger machen.
Ja.
Aber du hast recht, das wird an keinem Punkt in der Shrek-Reihe, und wenn wir bei Shrek 2 bleiben, in Shrek 2, in Shrek 2 bildest du dich einmal angesprochen in der Szene, wo Shreks Hose ihm runterfällt,
ja,
als sich ein Mensch verwandelt hat. Aber sonst wird das nicht so angesprochen.
Nee.
The Clothing Part.
Ja, aber noch ein anderer Point zu Clothing. Und zwar, als Shrek Fiona aus dem Turm gerettet hat, da hatte sie ja ihr Fiona-Kleid an. Das heißt, dieses Grüne, oder?
Ich meine, das Grüne.
So. Dieses Grüne hat sie auch in Ogerform, halt nur in Ogre-Size. So.
Ja.
Als Shrek und Fiona aber im Königreich weit, weit weg ankommen, da trägt sie erstmal noch ein anderes Kleid. Sie trägt ein so bisschen rosé-pastellfarbenes Kleid, was ihr passt in Ogerform. Da frage ich mich, wo hat sie das her? Also entweder vielleicht war es ein Kleid, was sie davor schon hatte im Turm. Das hat sie dann irgendwie mitgenommen oder nochmal geholt, wo ich nicht von ausgehe. Oder sie hat das selber genäht, I don't know. Oder sie hat das irgendwo gekauft.
Mein erster Gedanke war irgendein Fairytale-Schneider, irgendein märchenhafter Schneider,
der hat das bereitgestellt hat. Und womit haben die das bezahlt?
Ja, hat Shrek Geld überhaupt? Bro, irgendwie müssen die ja als ein Ehepaar leben. Die haben ja, oder da ist halt eine andere Frage, eine andere Pandora-Box, die wir aber bitte nicht öffnen ist. Wenn sie ihr Leben lang als ein Ehepaar leben, haben sie nur quasi ein Set of Clothing? Haben sie immer nur ein Kleidungspaar gefühlt und tauschen ihre Kleidung nie? Oder gehen sie quasi wie normale Menschen zu Fairytale-Versionen von A&M, Peek & Cloppenburg, einmal einkaufen und kaufen sich, Shrek kauft sich ein neues, was weiß ich, neue Toga oder so?
Ja, aber das ist ja genau das, aber genau da ist ja die Frage. Erstens, hat Shrek Geld?
Aber wirklich dann nicht arbeiten.
Genau, aber deswegen ist die Frage los. Die Frage ist, hat Shrek Geld? Punkt 1. Zweitens, selbst wenn er Geld hat, wo genau kaufen die ein? Weil wir haben ja gerade festgestellt, Königreich weit, weit weg, da trippt er nicht mal eben so hin. Da war er ja auch vorher nie. Das heißt, es ist ein bisschen die Frage, geht er dann irgendwo im Duloc einkaufen oder wo geht er einkaufen?
Es gibt in seinem Sumpfgegend, gibt zumindest, haben wir festgestellt, so eine Jahrmarktsgeschichte. Ich kann mir vorstellen, dass es da so Bazar-Situationen gibt oder so Flohmarkt-Situationen.
Bazar.
Und da kaufte sich, was weiß ich, neue Sonnenbrillen und so Shit und Antiquariat.
Denkst du, Lord Farquaad hat so eine eigene Streetwear-Brand?
Safe. Der heißt dann LLF.
LFQ,
besser gesagt, LFQ.
LFQ, Junge.
Und sonst sage ich, spätestens nach Shrek 2 muss Fiona alles vererbt bekommen haben von ihren Eltern. Und dann haben die unendliche Ressourcen. Eigentlich muss ja Shrek...
Nach Shrek 2.
Ja, quasi... Ja, und davor war das ja so, dass vor Shrek 2 oder vor dem Punkt, wo die Story von Shrek 2 sich abgespielt hat, haben ja ihre Eltern Shrek noch nicht kennengelernt. Und ich weiß nicht, wie da die genauen finanzielle Konstellation war. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Aber nachdem quasi die ganze Story von Shrek 2 abging, sich alle kennengelernt haben, glaube ich, dass Lillian und Harold Shrek Sumpf und Shrek und Fiona und ihre Fam so ein bisschen unterstützt haben mit Financial Resources. Und ich habe vor Shrek 2, sie wussten ja, dass sie gerettet wurde aus dem Turm, dass sie befreit wurde, aber sie wussten ja, glaube ich, nicht genau, wo die sich aufhält, weil sie gerade treibt, oder? Weil ihre Auffassung war ja auch, dass sie von Prince Charming gerettet wurde.
Das war,
bevor Shrek und Fiona zu ihrem Schloss angekommen sind und sie das erste Mal aufeinander treffen, was war der Wissensstand der Eltern? Was sagten die sich? Die wurde befreit?
Aber woher eigentlich? Wussten sie das von Charming? Irgendwie?
Nee. Oder? Weil sie konnte es nicht, weil ihre Erwartung war ja, dass Prince Charming sie gerettet hat. Und sonst hätte ja Prince Charming ihnen gesagt, als ich angekommen bin, habe ich einen Wolf getroffen, keine Fiona.
Dann wäre hier so trotzdem die Information durchgekommen, okay, sie wurde aus dem Turm gerettet, sie ist nicht mehr da. Also irgendwie,
sie hat diese Info bekommen. Sowieso verwirrend, weil eigentlich musste die ja direkt von Prince Charming erfahren, dass Prince Charming da war und dass Fiona nicht da war. Also sie gerettet wurde, aber nicht von Prince Charming. Die mussten es ja eigentlich direkt mitbekommen. Du wirst nicht sagen, es ist ja auch zeitvergangen. Das ist die Frage, wann genau Prince Charming quasi angekommen. Es kann sein, dass es zeitlich so war, dass er viel später ankam. Einen Tag bevor Fiona und Shrek am Schloss angekommen sind, ist Charming an dem Turm angekommen.
Willst du sagen,
das heißt, es gab keine
Christopher Nolan-Ding.
Es ist gerade so ein Tenet-Moment. Es gab keine Transparenz, keine Infovermittlung.
Also erstens das, zweitens weiß ich nicht, das ist ja wieder so ein Ding, ob das so ein Fall ist, ob das so ein Fall ist von quasi Comedic Scene, die im Movie gezeigt wird, die lustig sein soll, die aber nicht als tatsächliche aktive Handlung im Handlungsstrang passiert ist quasi. Weißt du, was ich meine? Sondern das wird nur so
erzählt. Weißt du?
Ja, so ein Family Guy Moment. So einer fällt die Treppe runter und stirbt, aber der Charakter ist nicht in echt gestorben, es war nur ein Joke.
Aber ich glaube das nicht, weil Shrek hat ja so, Shrek 3 maybe, aber Shrek 2 hat ja so Szenen sonst nicht und Shrek 1. Ich glaube, jede Szene, die man sieht, sind ja auch wirklich, die passieren auch wirklich. Die sind nicht einfach nur da für einen Witz und haben gar keine Konsequenz.
Wird's aber noch abgefuckter, weil, also, wie weit ist der Turm weg? Der ist ja in der Nähe von Königreich weit weg, der Turm, wo Fiona eingesperrt ist. Und du willst mir sagen, oder das macht seine Figur noch 6000 mal weirder.
Welche besten Figur?
Der Wolf denkt sich einfach so, okay, Digga, geil, ich will Full Privacy Mode, ich pilger da 6 Jahre zu diesem Turm hin, wo überall irgendwelche Hitler-Leichen liegen, die versucht haben, Fiona zu retten. Der Drache ist nicht mehr da, es ist niemand da. Ich lege mich jetzt in Fionas Bett und chill da jetzt einfach.
Okay, also dieser Part, also der Part von wegen, wie kam Wolf in diesen Turm und warum hat er sich entschieden, den Turm zu gehen, da hätte ich das maybe so anerkannt, dass es von wegen eher so ein Job-Moment ist, über den man nicht so viel nachdenken muss. Aber die Tatsache, dass Green Chubbin wirklich da angekommen ist, wirklich den Wolf getroffen hat, da sehe ich, es ist ein legiten Plotpoint, der halt wirklich passiert ist. Weil das, was die gute Fee angesprochen hat, in der Kutsche, als sie mit Harold geredet hat, denkt, yo, mein Sohn hat den ganzen Weg durch Blistering Winds und Scorching Fire ist er geritten, einfach nur um auf einen Wolf im Großmutterkleidung
vor. Auf Deutsch sagt sie ätre auf einen Wolf mit Geschlechtsverwirrung.
Ja, die sagt auf Englisch Gender Confused Wolf.
Yeah.
Das heißt, allein dadurch, dass das nochmal acknowledged wird von der guten Fee, muss es halt wirklich ein legiter Point sein. Aber jetzt, wenn ich mal denke, ja, fucked up und witzig, dass der Wolf einfach sich gedacht hat, yo, why the fuck not?
Das, ja. Das ist interesting.
Wollen wir ganz kurz?
Ja, sag du. Nee, weil es gibt, also gerade noch bei der Scene, es gibt am Anfang, wo Charming eben da ankommt in dieser Sequence, wo er in das, nicht Schloss, aber in die Richtung von dem Turm halt läuft, da sprayt er sich etwas in den Mund.
Ja.
Was ist deine Meinung dazu?
Er achtet auf seinen Mundgeruch, dass er keinen hat.
Das ist ein kein Eau de Toilette, sondern ein Eau de Mouth.
Aber gibt sowas nicht?
Doch.
Ich glaube, ich habe mir mal schon mal was in den Mund gesprayt und ich habe mir mal ein bisschen was gesprayt bekommen, aber ich glaube, das war eher so ein Erkältungsding gewesen. Also weniger so gegen, also gegen Mundgeruch.
Nasenspray im Mund.
Das war irgendwie so eine Erkältungsgeschichte-Sache, glaube ich.
Das gibt es gibt's auch als so Süßigkeit, weiß ich zumindest. Also gab es früher mal so ein, das ist dann irgendwie so ein süß oder säurige Liquid und dann sprayt man sich das so in den Mund auf richtig weird.
Boah, ich glaube, ich mag das nicht. Würde ich nicht machen wollen. Ich will mir nicht so Geschmäcke, Süßigkeit, Sachen irgendwie auf künstliche Arten so einnehmen lassen, weißt du?
Das ist, ja, das checke ich immer.
Aber ja, jeder tut, was er möchte.
Jeder muss das sein. Aber so ist es.
Gefährlicher Spruch so ein bisschen.
Was? Wie bitte? Was wolltest du sagen?
Nee, ganz kurz ein Exkurs, vielleicht, weil wir schon gerade beim Wolf waren. Vielleicht können wir ganz kurz über den Wolf in diesem Film sprechen, weil wir ja schon gefühlt 3 Folgen lang über Wolf in Shrek reden.
Ja.
Aber genau aus dem Grund, weil wir ja so oft über Shrek geredet haben, habe ich bei dem Rewatch mehr auf den Wolf geachtet, auf die Rolle des Wolfs in dem Film und was er eigentlich macht, was er eigentlich so aktiv am Treiben ist. Und das ist eigentlich recht witzig, weil wenn man sich den Wolf anschaut in dem Film, seine Rolle besteht eigentlich größtenteils darin, dass er einfach nur, er ist ein Teil von den Shrek Sidekicks.
Ja.
Aber er ist eigentlich der am wenigsten aktive Sidekick. Er ist nicht mal so...
Er ist nur Side, er ist kein
Kick. Er ist nur Side, aber er ist nicht mal dieser mysteriöse Pokerface-KGB-Agent, wie wir den beschrieben haben, sondern also er reagiert schon ab und zu so recht verwunderlich auf Dinge, die halt einen verwundern. Er macht irgendwie so Movements, wie, yo, kommt her, ihr müsst jetzt was tun. Aber an sich tut er so gar nicht richtig, außer bei der finalen Szene auf dem Ball, wo er einmal was tut?
Er hustet und pustet.
Er hustet und pustet?
Ist so eine... nehmen wir jetzt quasi schon vorweg. Ich sag's nicht. Es ist für nächste Folge.
Ich hab gar nicht, weiß nicht, was du meinst. Okay. Aber auf jeden Fall eine Referenz auf jeden Fall, eine Anspielung?
Ja.
Okay, das finde ich ein Spiel auch. Also er ist davon bat sich, also nicht, dass er eine Superkraft hat und er pustet die gute Fee, meine ich, weg.
Ja.
Das heißt, er...
Beziehungsweise pustet ihr den Zauberstab aus der Hand. Also er hat eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle in Shrek 2. Wichtige
Rolle in Shrek 2, aber es ist witzig, weil er tut ganz viel gar nichts, er baut sich so ein bisschen langsam auf, er wartet aber richtig im Moment, um dann zum Schluss aus dem Nichts zu kommen und die Situation gefühlt komplett umzukehren, 360 zu machen und alle zu retten.
Ja.
Wolf Geimer, Superstar von Shrek 2.
haben sich rausgestellt.
Das ist richtig, ja.
Das ist verwunderlich.
Das ist krass. Ja, das ist richtig. Weißt du aber, wer auch noch ein bisschen, wo wir beim Thema geheim sind, wer sich ein bisschen geheim offenbart?
Bussenbutt?
Ja, aber ich wollte woanders darauf hinaus. Nee, es gibt schon in Shrek 2 einige Foreshadowings zu der Backstory von Harold tatsächlich.
Okay.
Weil zum Beispiel bei ihm im Schlafsaal, Schlafraum, Schlafzimmer neben deren großen Bett, wo dann Lillian drin sitzt, das sieht man nicht so ganz bei der Szene, aber es ist links an der Wand in der Szene ein großer Banner, wo Harold drauf ist, der steht da, glaube ich, auf so einer Brücke. Das sieht so ein bisschen aus wie dieses eine, ich weiß gerade nicht den Namen von dem Werk, aber es sieht ein bisschen aus wie dieses eine Werk von Claude Monet, diese Brücke mit den Seerosen darunter, meine ich, außer ich jetzt hier richtig Trash gerade. Da ist ja quasi schon, da sind schon so Frog-like-References halt so drin.
In dem Gemälde?
Ja, weil da sind halt so viele so Seerosen und Seerosenblätter und so
okay.
Stuff.
Okay, okay.
Das ist auch grün, so ein grüner Banner. Also es hat schon ein bisschen Frog-Rock-Reference.
Ja, das ist interessant. Man sieht, glaube ich, generell so flüchtig im Background in dem Schloss von König und Königin. Quasi, ich weiß nicht, ob es wirklich Gemälde sind, aber es ist quasi wie Gemälde. Also nicht mal so im Stil von Shrek, sondern wirklich im Stil von Porträts von Rembrandt oder so.
Da waren, ich meine, sogar teilweise echte Gemälde gereferenced.
Das kann ich mir sogar vorstellen, weil die sahen so aus. Und ganz anderer Vibe ist, dann hat Fionas ehemaliges Zimmer.
Mhm.
Denn da sieht man auch verschiedene Poster, Plakate im Hintergrund. Teilweise sind es, glaube ich, Fake. Also obviously, was ganz offensichtlich ist, ist die kleine Justin Timberlake-Reference.
Ja. Yeah.
Ich glaube, oberhalb ihres Bettes klebt so ein kleines Bild, Poster mit Sir Justin,
ja.
Andere Dinge waren, glaube ich, so Ritterplakate, wo Lancelot drauf stand.
Lancelot.
Und das andere war irgendwas mit Cute, was war das? Man sieht, glaube ich, so einen Lyra spielenden oder irgendwas anderes Streichinstrument spielendes fehlender Person. Und darunter und drüber steht irgendwas mit Cute Knight oder sowas in die Richtung. Also quasi Ritter, ihre Crushes auf den Plakaten abgebildet. Quasi ehemalige, das, was sich eine Teenager-Girl Princess im Far Far Away draufhängen würde auf die Wand.
Ja. Wobei es da auch Sachen gab, wo ich sagen muss, das ist irgendwie weird. Oh. Also es gibt zum Beispiel da in dieser Scene, wir sprechen ja von der Szene nach dem Essen, da können wir gleich nochmal zukommen zu der Szene von dem Mahl, wo dann Fiona schläft und Shrek quasi ihre Sachen durchstöbert.
Need some sleep.
Mhm. Ich nicht.
Ich auch nicht. Heute haben sie sogar gut geschlafen.
Okay. Und Fiona hat irgendwie solche, nicht Actionfiguren, aber so Figuren von Charming, von sich selber oder einer Prinzessin, von einem Oger.
Ach so.
Und auch von Drache. Und das, wenn man das ein bisschen weiterdenkt, ist es irgendwie todesweird.
Sie hat ihre Zuren vorher gesagt.
Ja, nee, aber also, die hat sie ja als Kind bekommen, obviously. Und die hat sie ja noch bekommen, bevor sie in den Turm gegangen ist. Sie ist ja seit sie ein Kind ist in dem Tower, oder nicht? Sie ist seit, also als sie ein Kind ist sie in dem Tower.
Ja, es ist natürlich nur die Frage, ab welchem Alter genau. Weil es gab ja bestimmt ein paar Jahre ihrer Kindheit, wo sie nicht im Tower war. Weil in ihrem Tagebucheintrag, den Shrek gelesen hat, gab es, glaube ich, einen Eintrag von wegen, yo, mein Dad lässt mich wieder nicht mit meinen Friends spielen.
Ja.
Das müsste heißen, dass sie noch nicht im Turm ist.
Ja, nee, da hat sie aber schon den Fluch.
Da hat sie schon den Fluch. Und das heißt, welcher Aspekt war das so genau weird, dass sie davon geträumt hat?
Hä? Dass sie Actionfiguren hat davon.
Ach so.
Ja, wo ist dann die Frage, das war ja keine wortwörtliche, das war ja nicht literally Pincharmi als Actionfigur. Es war einfach ein Ritter wahrscheinlich, oder?
Es war ein Ritter, es war ein Oger, es war eine Prinzessin und es war Drache. Das heißt, es geht um genau diese Situation und es wird halt abgefuckt, wenn du halt überlegst, dass sie das ja, sie hat sich das ja nicht selber gekauft, sondern es sind Figuren, die haben dann ihre Eltern ihr geschenkt. Das heißt, ihre Eltern, die sie in einem Tower einsperren, mindgamen sie dann so, dass sie ihr, also es geht ja genau um dieses Szenario, da ist es ja nicht einfach nur irgendeine Figur von irgendeinem Ritter, weil, sondern es ist auch noch der Drache dabei. Das heißt, es geht darum, okay, irgendein Ritter, eine Prinzessin, ein Drache, es fehlt nur noch der Turm und basically sie played dann irgendwie ihre Future da.
Ja, sie wurde halt als Kind überzeugt oder fand das als Kind, als unschuldiges Baby, quasi auch nobel und cool, als eine Prinzessin von einem Ritter aus dem Turm gerettet zu werden. Es war nur so romantisch.
Aber was macht man als Shrek?
Also das ist wahrscheinlich einfach nur ein Ogre-mäßig. Muss ja kein Shrek sein. Das ist quasi ein Ogre-Platz.
Aber warum?
Wahrscheinlich im Sinne von, ich werde von einem noblen, wunderschönen, braven, mutigen Ritter gerettet, der alle Gefahren um mich um ein Ungeheuer und dann um Ogre schlachtet, umbringt.
Ja, aber das ist ja schon, der Drache ist ja die Gefahr. Der Oger ist nicht die Gefahr.
Wo kann ich halt auch. Nee, ich glaube, es geht einfach nur darum, nochmal um in der Szene nochmal Shrek so ein bisschen nochmal aus der Fassung zu bringen und zu verwirren und zu verunsichern. Vor wegen, sie hat als Kind quasi davon geträumt, dass sie mit einem mutigen Prinzen zusammenkommt, der Oger hasst. Und sie hat als Kind Oger gehasst. Heißt das, dass sie mich
so aufpasst? Warum hat sie als Kind Oger gehasst?
Also nicht gehasst, weil sie halt Oger sind. Halt so gefährliche Gestalten in ihrem Kindesaugensicht.
Ja, ist das so? Ist das ihre Einstellung?
Ja, jetzt ja obvious nicht, aber davor, das ist das, was Shrek sich denkt. Es geht nicht darum, was ihre Einstellung ist, sondern wo Shrek Angst hat. Dass Fiona das damals gedacht hat und heute auch noch denkt.
Ja, aber wann hat sich das denn gechanged dann?
Bro, es geht nur darum, was sich Shrek denkt. Es geht nicht darum, was wirklich passiert ist. Weil er hat ja diese Einträge gelesen im Tagebuch. Er hat gesehen, dass sie auf jeder Seite Prince Charming erwähnt. Es hat der Moment, wo er komplett durchdreht mit dem.
Ja, ich weiß, aber sie ist ja dann eine, du hast ja gerade, also die Auffassung ist ja, dass sie eine.
Von ihm, von Shrek in dem Moment.
Eine Ogerfigur hat, weil sie früher als Kind Oger gehasst hat.
Also nicht so wortwörtlich, aber es geht um das Gefühl, was Shrek bekommt, während er sich das Tagebuch anschaut und sieht, dass sie Prince Charming oder einen abstrakten Ritter verehrt. Er sieht diese Figur von einem Oger, der geschlachtet wurde, und er denkt sich, oh mein Gott, Fiona, hat sie überhaupt die richtige Zogen für sich aus? Und vielleicht ist sie.
Ja, aber warum hatten die dann die Ogerfigur? Warum hat sie die dann, wenn sie.
Ja, das ist eine andere Frage.
Na gut, ja, also. Das reicht doch die ganze Zeit, das meine ich doch. Warum hat sie eine Ogerfigur?
Das ergibt gar keinen Sinn. Als Kind kann sie auch, ich weiß nicht, ob sie Oger gehasst haben, aber zumindest Oger als eine Gefahr angesehen haben. Oder zumindest das, was ihnen die Eltern.
Mehr als der Drache.
Ich weiß nicht, ob sie mehr oder weniger, aber zumindest auch als eine mögliche. Jo, Ritter gut, Oger schlecht Geschichte. So simple. Kindeinstellung.
Oder vielleicht war es auch so ein Ding, guck mal, wir schenken dir hier Figuren-Set zum Spielen, Skylanders hast du hier ein paar, und dann hast du hier eine Prinzessin-Figur, das bist du, und dann hast du hier einen Oger, das bist auch du, nämlich nachts.
Junge, also ihre Kindheit ist wirklich verstörend, absolut verstörend.
Der kann auch Sir Justin nichts mehr machen.
Sir Justin kann ihr nicht mehr helfen. Witzigerweise kam Sir Justin literally in Shrek 3 zurück als Synchronsprecher für Artie.
Tja.
Der Kreis hat sich geschlossen.
Der Kreis hat den Kreissegel.
Der Kreis hat gekreist.
Tja, sehr interesting. Sehr, sehr interesting.
Sehr interessant.
Hast du noch einen Point?
Bist du durch in der Liste?
Nein, noch nicht. Ich habe noch weitere.
Ja, du kannst ruhig die Sachen durchgehen.
Wir waren gerade, ich habe jetzt gerade gesagt, okay, wir waren bei, der Kreis hat eine Kreissäge gemacht. Und Säge ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise Werkzeug. Beziehungsweise Axt. Mhm. Und zwar gab, das ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das Canon ist oder nicht, aber auf jeden Fall, es hat für mich schon so ein bisschen so gewirkt, als ob das intended war. Die Szene, wo eben dann Harold aus der Kutsche aussteigt, von der guten Fee, und die gute Fee wirft ihm diese Streitaxt hinterher, die in Charmings Happy Meal drin war. Und Harold guckt dann diese Axt an, er hält diese Axt und man sieht ihn von hinten, wie er vor dem Mond steht. Und ich fand, Achtung, pass auf, ich bin der Meinung, dass diese Scene eine Reference auf eine Art und Weise zu Batman darstellen soll.
Was? Warte ab.
Sarge, pass auf, weil wenn du es siehst, dann müsst ihr checken, was ich meine. Und da sind mehrere Punkte, die
mir. Ich habe einiges gesagt, aber nicht nur das. Also
erstens mal, dann gibt es eben diese eine Scene, wo man Harold dann, also wo er diese Axt bekommen hat von, wie gesagt, der guten Fee, also beziehungsweise von Charming's Happy Meal. Und man sieht ihn in der Scene, da ist die Kutsche schon am Wegfliegen, wegfahren. Sieht man ihn von hinten und er steht auf dem Balkon quasi vor dem Mond und er hält diese Axt. Und ich kann gleich nochmal die genaue Art von Axt raussuchen, wie das heißt, was für eine Axt ist, was für ein Axtmodell, Axt X14 Pro oder so. Aber die Axt, die hat quasi so ein Muster, so ein bisschen so eine Shape wie das Batman-Logo.
Wie eine Fledermaus.
Ja, also halt wie die Batman-Fledermaus. Und in der nächsten Einstellung sieht man dann halt quasi so den Mond hell am Himmel. So, ja, die Batman-Icon am Himmel. Und, jetzt pass auf, Freundchen, das da raus kannst du da nicht mehr so einfach das weglachen. Die nächste Szene ist ein Übergang, wo man immer noch den Mond sieht und davor Äste von einem Baum, an dem fucking echte Fledermäuse hängen. Und in den Szenen darauf sieht man dann Harold, wie er quasi mit seinem Umhang, mit seinem Cape dann unterwegs ist.
Und du sagst, das ist auch ein Teil der
Batman. Aber ich sage, mir ist zu viel Batman drin, dass es nicht Batman ist.
Okay, ich lasse einfach so stehen. Ich kommentiere das nicht, lass mal so stehen. Das ist eine Theorie.
Wir gucken rewatchen die Szenen und wir schauen uns die Szene gleich nochmal an.
Ich weiß, ich habe die Szene im Kopf, Freund. Ich habe die Bilder im Kopf.
Du bist überrascht.
Ob es die Connection. Ich lasse es so stehen, Freund. Ich lasse es so stehen. Das ist auf jeden Fall eine Theorie. Und ich meine, Shrek 2 hat ja sehr viele Movie-References. Also würde nicht. Wobei Batman ist ja, geht über Movies hinaus. Würde mich nicht wundern, wenn es noch eine Movie-Reference da gegeben hätte. Sehr interessant. Sehr interessant, sag ich mal so. Sehr interessant. Sehr interessant.
Hast du noch weitere Points, die auch sehr interessant sind?
Weniger so Reference-Geschichten. Die Sachen, die ich mir notiert habe, sind vor allem, weil ich den ja. Das erst mal seit langem bewusst in der OG-Fassung auf Englisch geschaut habe.
Ja.
Ich habe einfach nur ein paar Zitate rausgeschrieben, ein paar Jokes, die ich richtig funny fand.
Okay.
Punkt. Soll ich ein paar Sachen droppen?
Ich kann fake lappen.
Und du kannst, nein, du musst nicht fake lappen, du kannst sagen erstmal, ob du erstmal dich erinnern kannst, welche Szene das war und ob du das passende deutsche Analog dazu findest.
Ja.
Ich habe ab einem Punkt angefangen und dachte, dass ich die ganzen Filme das durchmachen werde. Sonst habe ich es am Ende eher sporadisch gemacht.
Mhm.
Das Erste, was ich so haha, funny fand, war, ich sage aber, wer die Charaktere sind, die das gesagt haben. Fiona fragt Shrek, when did you decide this? Und Shrek sagt mit einer kaltblütigen Stimme mit skottischen Akzent, shortly after arriving. Das war die Szene, wo, weißt du, worum es ging? Ohne die vorherigen Diskussionen das so droppen ist ein bisschen.
Doch, ich meine schon, da wo er gesagt, wo sie dann gestritten haben nach dem Essen und wo der dann, wo es dann darum geht, wir fahren ab.
Ja, und Shrek 2 droppt die ganze Zeit kaltblütige Antworten auf alle Punkte, die sie bringt.
Moment, Shrek. Nicht Shrek 2. Du hast gesagt, Shrek 2.
Shrek 2 hat gesagt? Ja. What the fuck? Genau, Shrek obviously meine ich. Ich war natürlich Shrek 5. Und ich glaube, in derselben Szene meinte auch Jonas zu ihm, yo, du denkst nur an dich, du denkst gar nicht drüber nach, was ich möchte. Und dann sagt er irgendwie zu ihr so als Antwort, ja, möchtest du vielleicht deine Sachen packen? Möchtest du anfangen, deine Sachen zu packen, ja, um wegzufahren? Also Shrek ist ganz hässlich drauf wegen der ganzen Diskussion, was ich funny fand. Und der skottische Akzent macht das noch besser. Ich muss sagen, vorhin war ich nie so ich fand es nie scheiße, aber ich war nie so von wegen, jo, dieser skottische Akzent von Shrek ist integraler Part von seinem Charakter.
Mhm.
Jetzt, bei diesem Teil, bei diesem Rewatch, fand ich, es hat schon viel geaddet zu dem witzigen Faktor. Dadurch wurden viele der Sätze, der Sprüche, die er so gebracht hat, die waren viel, viel witziger und hatten so einen ganz, ganz anderen Charakter. Scottish, das ist der Job. Wenn zum Beispiel Esel zu ihm sagt, jo, du bist nicht der Erste, Carter ist nicht der Erste, der dich umbringen möchte, auch sonst, alle wollen dich auch so umbringen, wenn sie das erste Mal sehen.
Ja.
Und dann sagt ihm das Scottish Akzent, gee, thanks. Und so Sachen fand ich funny. Einmal das. Dann, weil wir vorhin beim Thema waren, Eltern von Fiona sind Manipulatoren und hatten eine abgefuckte Kindheit für sie geschaffen.
Ja.
Während der Diskussion zwischen Lillian und Harold sagt Lillian zu Harold, yo, wir müssen, Fiona ist, sie muss selbst entscheiden, mit wem sie zusammenkommt, wenn sie liebt. Sagt Harold, jetzt komme ich zu Englisch wieder zurück, zu ihr als Antwort, but she was supposed to choose the prince we picked up for her. Yeah. Yo, die hat entscheiden, aber die musste sich für unseren Prinzen entscheiden.
Ja. Yeah.
Fand ich auch irgendwie auf eine Fucked-up-Art und Weise funny. Dann der Part, wo der gestiefelte Kater taucht auf,
yeah,
und holt seine Waffe raus. Wie reagiert der Esel darauf im Deutschen? Weißt du es noch, was er dazu sagt? Als er sagt, yo, erstmal erste Reaktion, yo, Miezekätzchen, guck mal, eine Katze. Dann holt er sein Schwert raus. Und dann
Der Esel ist bewaffnet.
Der ist bewaffnet. Im Englischen sagt Eddie Murphy mit Esels Gesicht darauf, look out, Shrek, he got a piece. He got a fucking piece. Fand ich auch iconic. Was ich auch iconic fand, ist, was sagt die Doris zu, das ist wie so eine Anekdote. Was sagt Doris zu Esel in Pferdform, als er in Poison Apple zu Besuch kommt in die Bar?
Was machst du denn für ein langes Gesicht?
Ja, hi. Was sagst du im Deutschen so?
Ja, im Deutschen sagt sie, warum so ein langes Gesicht?
Ja, im Englischen sagen sie, why the long face? Fand ich auch sehr, sehr witzig. Das Letzte, was ich hier vorgehoben habe, ist, ich fand einfach die Phrasing, the Wording sehr ikonisch. Das ist die Interaktion zwischen Fiona und Charming, weil Fiona ist die ganze Zeit so verwirrt, warum Charming, weil sie denkt ja, dass Charming eigentlich Shrek ist, der sich in Mensch verwandelt hat. Mhm. Und sie die ganze Zeit von ihm verwirrt und confused, warum er sie so komisch verhält.
Ja.
Ich zitiere einfach das Ganze, was sie jetzt so lange gesagt haben, auf Englisch. Fiona, is that glitter on your lips? Mmm, cherry flavored. Want to taste? Oh, what is with you? Fiona geht weg. Charmings Antwort, but muffin cake. Exzellent Ende.
Ich weiß gar nicht mehr, was er im Deutschen genau sagt.
Muffinporte? Muffinkuchen?
Vielleicht Törtchen. Ja, kein
Strudel.
Es kann wirklich irgendwas mit Hörtchen sein. Ich weiß es gerade aber nicht mehr ganz genau.
Ich fand es einfach, ich finde es so witzig, dass der einfach ohne Kontext bei jeder Gelegenheit die ganze Zeit diese Muffincake, but Apfelstrudel, but Keksdose oder sowas in die
Richtung. Und das sagt er nicht. Der sagt dann nicht Apfelstrudel.
Ja, ich weiß, aber trotzdem. Und dieses Cherry Flavored, want to taste?
Cherry Flavored. Er ist auf jeden Fall, hat sein, keine Ahnung, wie labelt man das? Nicht sein Hygiene-Game, aber sein
oh mein Gott, ich wollte Skincare-Routine sagen, aber es gibt
das ist
Self, nicht Self-Awareness, Self-Awareness. Ja, die Zuhörer wissen, was wir meinen. Self-Care-Routine, könnte man sagen. Self-Care-Routine.
Abgesteppt.
Wollen wir ganz kurz, bevor du kannst gleich Dings, deine Punkte zu Ende bringen, hast du ein Favorite Joke aus dem Film oder ein Top 3 Favorite Jokes? Weil was ich auf jeden Fall sagen kann, man kann sich darüber streiten, ob Teil 1 oder Teil 2 der beste Shrek-Teil ist. Aber ich finde, vom Humor her ist Shrek 2 unangefochten der beste Teil. Also für mich zumindest ist, finde ich, das keine Diskussion, dass Shrek 2, dass sein Humor-Game the best one ist.
Ja. Boah, ich überlege gerade, was mein. Also auf jeden Fall, ich finde schwierig, einen Favorite Joke rauszupicken. Auf jeden Fall,
ja,
ein Joke, der ist auf jeden Fall nice, ist sogar ein Non-Verbal Joke, ist halt eben die Scene, wo die beim Essen sind. Da können wir auch gleich nochmal zukommen. Wo Shrek mit Fiona und Harold und Lydia am Essen sind, der Esel dann dazukommt und wo Shrek dann diese vermeintliche Suppe isst, ja, aber eigentlich ist irgendwas ist, um seine Hände da sauer, ja, zu machen und Esel das dann so ganz nonchalant, er weiß ganz genau, wie man das macht und guckt so, ja, ultra klatschend, ja, an. Das ist auch,
ja, wen?
Oger
hat keine Manieren. Oh, das ist ein bisschen weird.
Das ist auch verrückt. Also, das muss ich sagen, das ist auch nice.
Vor allem, weil der Esel die ganze Zeit so durchgedreht, ADHD, komplett so keine Manieren hat und dann der einzige auf
Kanye-Manieren.
Ich hoffe, er hat keine Kanye-Manieren. Dann aus dem Nichts taucht einfach diese eine noble Seite vom Esel auf.
Ja, einzige. Das ist, ja, das ist schon nicht schlecht. Aber, boah, ich überlege gerade. Es gibt schon viele Sachen. Also auch irgendwie, aber gut, das ist halt einfach, weil es so ein funny Moment ist, wo Shrek und Fiona halt arriven in Far, Far Away, wo die dann aussteigen aus der Kutsche, ja, und wo dann alle
Alles ist komplett leise, gar keine, die Crowd ist komplett denoised einfach. Und der fängt aber ein Baby so an zu.
Ja, so krass fand ich auch.
Und der Esel äfft dann dieses Baby nach und hoppt dann in die Kutsche und haut dann ab. Das ist auch, Bruder, das ist auch nice.
Einfach. Das äfft das Baby nach?
Ja, der macht so, man, der springt da so in die Kutsche, ich schaue ab.
Was, echt? Hat er das gemacht?
Ja, also in der deutschen Synchro. Also
ich kann mich null daran erinnern, okay. Dass er in die Kutsche reinspringt und sich verpisst, ja, aber das, okay, witzig. Okay, ja, hast du sonst noch was? Also, ja, ich checke, das ist aber wirklich schwierig.
Gut, die ganze, also es sind nicht so, dass ich sage, hey, das ist auf jeden Fall mein favorite Joke, aber das sind halt so Jokes, die einfach mit dabei sind, halt die, wo Shreks Freunde dann quasi, also Pinocchio, Pfeffi, der Wolf auch, der KGB-Agent und die Mäuse und so weiter, wo die bei Shrek zu Hause in der Crypt dann chillend halt Fernsehen schauen. Also
ja, oh mein Gott.
Release Brutality.
Das war vielleicht mein Lieblings, so, also halt, oder ja, so Witz-Sequenz in dem Film. Ich diese ganze Parodie auf diese ganzen Polizei, gibt es einen Begriff dafür? Diese Polizei-Reality-Shows.
Ja, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist falsche
auf Streife einfach.
Das ist vor allem in den Staaten sehr verbreitet, oder? Oder gibt es auch deutsche? Also,
ist auch in der Rechsen auf Streife.
Das fand ich sehr witzig. Genau, auch vor allem der Moment, in dem der eine Polizeiritter, der findet ja bei dem Kater dieses kleine Päckchen. Ja. Und dass er das auch für die Kamera hält, also als er da wirklich ein Kameramann da das Ganze filmen würde. Anderer Joke, den ich sehr witzig finde, ich finde es for some reason einfach zum Totlachen. Also erstmal die ganze Dynamik, die sich entwickelt zwischen Carter und Shrek am Anfang.
Ja.
Und dieses Ganze von wegen, wo Carter heimlich etwas Shrek ins Ohr flüstert und Shrek und Carter sich zu Esel umdrehen.
Ja.
Die würden den Gast und können komplett ablästern, fand ich ultra funny. Ich finde es auch ultra funny, wie Shrek auf einmal zu Carter, dieser sanfte Artig, wirst du mir vielleicht helfen? Möchtest du vielleicht diese wichtige, komplizierte Aufgabe übernehmen? Esel, geh mal raus, guck mal, dass niemand reinkommt, das Zimmer, dass aus dem Nichts er komplett mit Carter bondet und Esel vernachlässigt. Finde ich sehr witzig. In diesem Kontext auch der
Receptionist.
Receptionist. Der Moment mit, wo Carter vorschlägt, Esel zu rasieren. Finde ich,
okay, so, ja.
Einfach so, was wäre der nächste Schritt von Kata? Was wäre der nächste? Die rasieren den Esel und dann lassen sie einfach. Die rasieren einfach nur aus Joke-mäßig.
Ja, was sieht ja auch genau das andersrum. Das ist ja auch wo denn der Switch vom Kata ist. Also der Kata ist erst so ultra Assassin-Type-mäßig unterwegs, dann greift ihn Shrek einfach so und dann Esel schlägt, dann fragt Shrek so, Esel, ja, was sollen wir jetzt mit ihm machen? Und Esel sagt dann so, wir nehmen das Schwert und kastrieren ihn einfach. Und dann ist ja komplett der Break, wo dann der Carter dann anfängt so, nein, 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 bitte nicht, ich mache das nur. Er sagt dann, ja, dieses Ding ist so, meine Mutter ist krank, mein Vater lebt
auf Jahrhalte. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das schon irgendwo mal von jemand anderes gehört oder gelesen, aber ich merke gerade, diese ganze Situation mit dem Karzahn, diese ganze Szene, die erinnert mich voll an Sam-Gollum-Situation in Herr der Ringe 2. Und es würde sogar passen, vielleicht ist es sogar eine indirekte Reference, weil auch Teil 2 von einer Reihe und Shrek 2 ist auch Teil 2 und kam nach Herr der Ringe 2 rauf. Kennst du, was ich meine?
Nein.
Weil auf checkst du, was ich meine?
Ich weiß jetzt nicht, auf welche Szene du hinaus willst.
Also erstmal generell die Constellation von welche Rolle, okay, also das gleich eher weniger. Das erste Treffen von Frodo, Sam mit Gollum in Herr der Ringe 2, dieses Ganze von, er überfällt sie nachts, Frodo und Sam, Gollum,
ja.
Und dann die zähmen ihn so mäßig,
ja.
Und bedrohen Sam, zumindest bedroht ihn vielleicht irgendwie so zu, also die zu kastrieren, aber irgendwie zu verletzen, und der bekommt richtig Angst und verpflichtet sich so ein bisschen Frodo und Sam, oder zumindest Frodo ausgerechnet. Und dann, also in Herr der Ringe übernimmt er die Rolle von dem Google Maps, von Reiseführer mäßig, jetzt ein bisschen anders, aber auch so ein bisschen ähnlich, findest du nicht? Vor allem dieses ganz erste Aufeinandertreffen, wo
er jetzt am ersten Moment vielleicht, ja.
Im ersten, dann obviously nicht mehr, aber so dieses erste Treffen ist vielleicht so eine indirekte Referenz. Vielleicht ganz weit. Gollum macht dann auch so ein bisschen diesen Needly. Er macht zwar keine Augen, aber macht so auch ein bisschen der Smergol-Seite von Gollum. Macht diesen Needly von, ich werde den Master und Sam nichts tun. Ich werde eure Füße küssen, ja, euer Kartoffel essen.
So ein bisschen check ich, was du meinst.
Ja. So ein bisschen die Parallele, maybe, baby. Ja, ist mir gerade aufgefallen.
Also eine Herr der Ringe-Reference gibt es ja.
Ja.
Am Anfang.
Ja,
den Flitterbaron. Montage. Dem Ring.
Ja. Aus die Gefährten, ja.
Okay, wolltest du zu der Dinner-Sequenz übergehen?
Ja, das ist die Frage, ob wir die nochmal addressen.
Geht also, du müsst ihr auf jeden Fall addressen, und die Frage, ob jetzt oder in der Folge 2, aber.
Wir können es auf einen Cliffhanger einbauen.
Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich finde, das ist eine der besten Szenen der ganzen Strecke. Also die ganze Dinner-Sequenz.
Ja, ist schon legendary.
Auf mehreren Ebenen. Also wie viele ikonische Jokes da drin stecken. Ich finde auch so aus, wie die umgesetzt wurde, auf filmischer Sicht so mäßig. Also so auf Dialog, Schnittsebene. Also ich würde überlegen, wie fucking stag die ist mit Sachen, die da passieren. Die Jokes, die du gereferenced hast mit dem Esel, das war ja auch alles die Szene. Yeah. Die ganzen... wir gehen jetzt zu sehr. Also, wollen wir die nächste Mal besprechen? Irgendwann? Oder?
Wir können beim nächsten Mal das Dinner einfach nachecken. Wir
echten das Dinner nach?
Nee, wir können gehen und beim nächsten Mal die Dinner-Szene auseinandernehmen. Wir können mal, das können wir beim nächsten Mal gerne machen, weil da habe ich hier schon mehr Sachen notiert.
Dann mach so einen Gedankenstrich oder Bindestrich, damit wir da fortführen können.
Nee, ich mache einen Cliffhanger. Und zwar, dass wir ein bisschen mal auf die Etikette, also das Besteck eingehen, was da abgeht. Weil insgesamt, wenn ich da mich nicht verkauntet habe, haben dort am Tisch die Leute, die dort sitzen, Gedeck mit 9 Bestecken eingedeckt.
Okay.
Und das ist unter anderem nicht nur Löffel, Gabel, Messer, sondern also ein Pizzaroller habe ich zum Beispiel auch gesehen.
Okay.
Das heißt, wir können beim nächsten Mal mal eine
Pizza-Folge machen.
Eine kulinarische Analyse machen.
Lieben gern.
Ja.
Lieben gern. Okay.
Das soll es für jetzt gewesen sein, oder?
Okay, ja. Also ich habe noch 1000 andere Dinge, die ich noch gerne eingehen würde. Die würde ich für die nächste Folge belassen, weil ich finde, wir müssen unbedingt über das musikalische Game von Shrek 2 reden, auch wenn wir schon im Ranking das indirekt besprochen haben. Aber mir geht es um andere Dinge. Ich glaube, das, ich sag mal so, Shrek 2 ohne Ton ist kein Shrek 2.
Ist nur Shrek.
Ist nur Shrek. Ohne die Vokale einfach Shrek. Das war Keck 2. Okay, dann sagen wir mal erstmal, das ist unser Rap für Teil 1 der Shrek 2 Diskussion.
Unser Rap.
Unser Rap.
Shoutout.
Unser Rap.
DJ Khaled.
Shoutout Travis Scott. Okay, das heißt, erster Part, die Überlegungsfolge, ist damit abgerappt.
Also wir haben Yubi, jetzt müssen wir noch Leon machen.
Okay, was, ja, das ist, ja, die Welt von Shrek 2 ist sehr breit.
Gefächert.
Wie ein Mozzarella-Fach, Rewe. Und ich habe übrigens gerade als du, nein, stopp. Jedenfalls, ja, gibt es noch, was wir noch heute sagen können in dieser ersten Jubiläumsfolge?
Trinkt viel Milch, achtet auf eure Gesundheit, eure Ernährung. Stellt eure Ernährung vielleicht um, wenn die ungesund ist, von Kühlschrank in Keller.
Von ungesund auf gesund.
Das könnt ihr auch machen. Oder andersrum, falls ihr lustig seid. Und sonst?
Klaut dem Rotkäppchen nicht das Essen und werft keine Meerjungfrauen ins Meer, denn das ist respektlos.
Außer die greifen euch an.
Außer das sind Sirenen und die wollen was von euch.
Oder die heißen Ariel.
Oder sie wollen euch hypnotisieren.
Was wollen die?
Hypnotisieren.
Warum hypnotisieren?
Sirenen, dein Shit halt.
Sirenen. Okay,
sorry. Warte mal, du willst mir sagen, Ariel darf man ins Meer werfen, oder wie?
Ja, die können ja schwimmen.
Ja, und andere Frauen nicht.
Die können nicht schwimmen.
Ah, okay. Und das werden wir rausfinden in Shrek 5, denn da wurden mehrere Frauen schon im Teaser gezeigt, angeteasert. Mhm. Übrigens, als weiteren Cliffhanger, als letzten Schlussgedankenpunkt, was ich gemerkt habe, ist, es wurde schon in Shrek 2 ein Gewässer, ein Meer im Shrek-Universum angedeutet. Denn ich meine, gesehen zu haben, beim ersten Panoramashot von dem Schloss, als Fiona und Shrek damit in der Kutsche angekommen sind, hat man, glaube ich, außer das war was anderes und ich habe das visuell einfach anders wahrgenommen, hinterm Schloss hat man, glaube ich, so eine Meer-Ozean-Geschichte gesehen. Also ein bisschen angelehnt an Los Angeles, Hollywood-Type-Shit.
Ach so.
Hat man, glaube ich, so ein Meer-Ocean-Glistering gesehen im Background.
Okay, dabei weiß ich nicht mehr genau, was da
Wobei, ich habe es gerade so formuliert, als hätte man davor im Shrek-Universe kein mehr Oscar gesehen.
Wasser wurde erst ab Shrek 2 erfunden.
Aber halt ja literally im Intro von Shrek 2 in der Montage, die Meme-Frau-Sequenz, die waren ja am Strand chillen. Also die waren ja an einem fucking Meer.
Ja.
Oh, schlafst du schnell? Ich weiß, es gab Sümpfe, es gab Seen schon davor in Shrek oder Flüsse, safe. Aber ich meine so riesige Meer-Sachen wie Meer, Ozean. Das dachte ich vorher, gab es nicht so krass im Shrek, aber ich habe mich gerade selbst widerlegt.
Wow.
Punkt.
Verrückt.
Gugugaga.
Und damit
hören wir uns beim nächsten Mal.
Wenn es wieder heißt
Sharktail-Podcast.
Was, Schachtel?
Sharktail-Podcast.
Achso, Sharktail-Podcast.
Wo es um alle Dinge high geht. Was ist dein Lieblingshigh?